Hallo Thorsten.
Hallo Alex, du fängst an, das heißt, wir haben eine normale Folge.
Ja, jetzt mal wieder ganz normal.
Wobei, wir müssen uns ein bisschen erklären, ne? Weil ja. Irgendwie, da warten bestimmt noch viele ganz aufgeregt. Moment, ihr habt doch mal mit einer Kassette Ende 88 angefangen. Jetzt wart ihr plötzlich in den 90ern. Was ist denn mit der B-Seite? Und wir können das Geheimnis Gott sei Dank jetzt lüften. Wir haben heute die B-Seite einer unbetitelten TDK war es.
Ja.
Einer TDK. Siehst du, es ist schon so lange her, dass ich nicht mehr wusste, welche Kassette wir haben.
Vergessen.
Aber wir haben sie ja vor uns. Du hast ja auch das Tape drin. Also von
ja,
daher.
Ja, ja. Sie existiert noch.
Wissen wir, dass es eine TDK ist. Ja, wir sind sogar ein bisschen weiter. Ne? Es ist so, man merkt B-Seite. Das heißt, es war dann halt auch schon ein bisschen später. Wir sind so Ende 88, aber auch schon mit Songs, die dann Anfang 89 rausgekommen sind und dann auch entsprechend 1989 in den Charts waren.
Ja.
Ja, und damit würde ich sagen, legen wir los. Ja. Was war denn noch so in dieser Zeit eigentlich?
Ja, 89 war ja das Jahr des Mauerfalls. Also man hat schon so die ersten Umbrüche gemerkt, auch schon im Jahr 88 und 89. Das ist sehr amüsant. Ich habe das extra nochmal nachgeschaut. Erich Honecker hat Anfang des Jahres hat er noch gesagt, ja, die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen, wenn die dazu vorhandenen Gründe nicht beseitigt werden. Ja.
Na, ist ein Teil der Mauer aus steht ja auch.
Ein Teil der Mauer steht ja auch. Ja, insofern hat er vielleicht sogar recht gehabt, aber er wurde eines Besseren belehrt, könnte man sagen.
Er hat nicht gesagt, ob die ganze Mauer steht.
Ja, ja, genau.
In den USA war ja auch irgendwie was los, da haben sie auch nochmal hier etwas, was wir für jetzt auch hoffen, aber leider noch nicht der Fall haben.
Mal wieder einen Wechsel an der Spitze. George Bush hat übernommen als Nachfolger von Ronald Reagan. Das war am 20. Januar dann, ja.
Ist jetzt die Frage, wollen wir das?
Nee, ja.
Wir wollen Musik. Wir wollen Musik und über Musik sprechen.
Wir lassen die Politik jetzt
beiseite. Deshalb hätte ich gesagt, weil wir haben 11 Songs. Also das heißt, hier für uns zwei alten Knaben ein bisschen den Gehstock und Rollator anschieben. Ne?
Gehen wir ein bisschen Gas, oder? Dann machen wir das.
And give me a beat. Yes. Give me a beat. Und jetzt kommt Let Me Introduce the Hi-Hat, oder?
Ja.
Irgendwie sowas in der Art. Müsste noch kommen. Wer war denn das?
Nene Cherry war das. Mit Buffalo Stance haben sich ja die meisten schon erkannt. Und das war ja ein Riesenhit. Sie kam aus Schweden, deswegen in Schweden natürlich die Nummer 1, aber auch in Holland. In Deutschland 2, in der Schweiz auch 2. In den USA Nummer 3 und in England ebenso.
Ja, eine Nummer, die auch die Nene Cherry zusammen mit ihrem dann späteren Ehemann, dem Cameron McVeigh, geschrieben hat. Und produziert, das finde ich nochmal ganz spannend, weil das sind zwei Herren, die durchaus sich mit anderen Sachen davor oder danach einen Namen gemacht haben.
Kann man wohl so sagen. Das war zum einen der Tim Simonon, der dann Bomb the Bass als eigene Band sozusagen gegründet hat. Und der Mark Saunders, den kennt man unter anderem von The Cure, von Erasure, von Tricky.
Also ein gutes Setup.
Ja.
Und eine gute Haltung oder einen guten Standpunkt, den die zwei vertreten haben. Deshalb heißt der Song ja auch so ein bisschen.
Ja, Stance steht dafür und Buffalo so. Wie ein Büffel eben da. Von der Haltung rückt man dann nicht ab, ja.
Ja, genau. Und es gab den Song aber ja schon früher sogar mal als B-Seite auf einer, ich glaube, 86er Nummer. Und da war aber als Produzententeam wer anderes mit im Boot.
Ja.
Das waren noch nicht die zwei, sondern drei.
Ja, genau, da war es dann also richtig. Es war zur Single Loving a Good Diving. Und da hat dann praktisch der Jamie Morgan zusammen mit Cameron McVeigh erstmal das Ganze gemacht. Und da hat auch Nene Cherry schon gesungen und produziert war das Ganze von Stock Aitken Waterman.
Genau, und du hattest gerade gesagt, Buffalo, die Büffel, es war aber noch eine andere Inspiration da, weil auch ein sehr kreativer Mensch, nämlich der Malcolm McLaren, hatte irgendwann auch einen Song, der hieß Buffalo Girls. Mhm. Das war hier mit diesen Springseilen. Ich kann mich noch an eine Sendung bei Joachim Fuchsberger erinnern, wo er da aufgetreten ist.
Ja, ja.
Ich glaube, die haben alle so ein bisschen komisch geguckt, aber das war irgendwie damals so Hot Shit und da war der gute, das war auch so ein bisschen ableitend, ne? Buffalo Girls und Buffalo Stance.
Ja.
Und es gab noch diverse Remixe und weil ich es ja anfangs schon gesagt hatte, Give Me a Beat und dann introduced die gute Nene dann auch noch schön weiter, dass dann als nächstes eben die Hi-Hat kommt. Tambourine und dann der DJ. Und das hat mich wiederum erinnert an einen Song von Russ Ballard, nämlich The Making of Fire Still Burns. Da hat er ja auch den Song in die Einzelteile sozusagen zerlegt. So, jetzt hast du gespult, während ich meinen Monolog abgehalten hat.
Ich musste ein bisschen länger spulen. Ja, der Song ist, der hat ein paar Minuten.
Ja. Ich mach mir Alleinunterhalter. Will doch keiner hören. Wer will mich denn alleine hören? So, komm, lass mal hier ein bisschen essen.
Ja, Raw Like Sushi, das war das dazugehörige Album. Auch das ein durchaus veritabler Erfolg. In England hat es für Platz 2 gereicht, Deutschland Platz 10, USA immerhin Platz 40. Verkaufte sich weltweit etwa 2,5 Millionen Mal. Produziert eben der spätere Ehemann von Nene, der Cameron McVie. Und aufgenommen wird das Ganze zu einer Zeit, wo Nene Cherry schon ein bisschen andere Dinge im Kopf hatte eigentlich. Sie war nämlich hochschwanger und erwartete ihr erstes Kind.
Ja, aber warum nicht?
Aber ne? hat also, noch funktioniert alles, ja.
In Schweden gibt es andere Regelzeiten, wenn du in Mutterschutz gehen musst vielleicht oder sowas. Er weiß es.
Genau.
Es war auch noch neben Buffalo Stance Manchild drauf, wo auch hier als Co-Autor der gute Robert Del Naja von Massive Attack mit dabei war. Also wirklich auch ein gutes Album.
Ja.
Du hast es am Anfang ja schon erzählt, Nene Cherry, geboren 1964, eigentlich als Marianne Carlsson, sehr schwedisch vom Namen her, weil ihre Mutter Schwedin war. Der leibliche Vater aber aus Sierra Leone kam, daher auch so diese interessante, ich sage es mal, Mischung.
Ja.
Es wurde noch spannender, wir haben das alle schon mal erzählt, weil wir hatten Manchild schon mal, eben auch in Folge 35, deshalb springen wir ein bisschen rüber, vielleicht nur noch so die wichtigsten Geschichten. Sie war auch Stieftochter dann von der Jazz-Legende Don Cherry, also daher kommt dann auch der Name und der wiederum hat sie dann den Spitzenstein hier, den Eagle-Eyed Cherry, das war nämlich ihr Stiefbruder.
Du sagst es.
Ja, und jetzt heute lebt sie in London.
Ja, teils in London, Schweden, aber auch wieder in Schweden. Genau, also ist immer noch verheiratet mit Cameron McVie, hat 3 Töchter, also schönes Familienleben und ja, so ein bisschen ab und zu noch Ausschweifungen in Richtung Musik schon auch noch. Ja.
Lass uns doch auch mal weiter schweifen, weil jetzt kommt hier die Nummer 2.
Ja.
Start Nummer 2.
Oh.
Ach ja, ich krieg grad wieder. Warum hast du mir das angetan? Ich krieg wieder meine Pubertätspickel.
Was habe ich dir angetan?
Ja, ich habe es von einem Bekannten erfahren.
So.
Du hast jetzt einen neuen Freund.
Wusste ich noch gar nicht.
Ja, ich auch nicht. Aber wenn es die Ärzte sagen, dann muss es stimmen.
Ja, jetzt ist zu spät.
Ja, jetzt ist raus. Genau. Also, ich denke mal.
Haben wir alle erkannt, oder?
Ja. Also groß, also ich sag mal so, wie ich es gerade schon gesagt habe, war für mich so der Song der Pubertät auch so, auch wenn ich jetzt kein klappriges Damenrad hatte, ich hatte ein normales Herrenrad oder Jugendrad, besser gesagt.
Jugendrad, so kann man das nennen, da hast du recht. Ja.
Zu spät, die zweite Single aus dem Album Debil kam eigentlich 85 raus. Mhm. Stellen sich wieder die Leute, warum hat denn der alte Mann das dann erst 88 oder so 89 aufgenommen? Weil es aber erst 88 in die Charts kam. So.
Ja.
Also, deshalb ist der Grund. Auf Platz 25 kam es dann. Hat auch eine goldene Platte für 300.000 verkaufte Einheiten bekommen. Und wie wir es gerade schon gesagt haben, ne, es geht, also der Song ist von Farin Urlaub geschrieben. Er hat halt irgendwie eine Freundin, die ihn für einen reicheren Mann sozusagen verlassen hat aufgrund von materiellen Dingen. Und Ja, da waren eben diese Zitate. Ne?
Ja.
Ich habe ein Darmrad, klappriges Darmrad. Was hast du?
Ja, ein geiles Auto.
Ich habe dir Fix und Foxy vorgelesen.
Wir gehen mal lieber ins Theater, oder?
Ja, und dann wollte ich dich verprügeln, aber du kannst dummerweise Karate.
Ja, Mist. Ja.
Aber eines Tages, da werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen.
Ach ja.
Ja, genau. Und ja, 88, warum war es dann erst in den Charts? Weil es gab eine Wiederveröffentlichung als Live-Version von dem Album Nach uns die Sintflut.
Ja, geile Version, muss man ja wirklich sagen.
Ja, vor allem, wenn man sich anhört, was da auch alles unter anderem für Songs drin sind.
Unglaublich, ne? Also,
Weißt du, mit was es losgeht? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, When Will I Be Famous? Cross war mit dabei, gell? Dann I Should Be So Lucky, My Bed Is Too Big.
Dieter darf man nicht loslassen.
Ja.
Also, und es gab dann auch noch hier Prince, Kiss. Ne?
Ja, richtig.
Das war dann
richtig.
Die Überleitung und... dann haben sie da aber ein bisschen die Texte geändert. Da haben sie dann nicht mehr hier Fix und Foxy, da war es dann der Playboy, aus dem man vorgelesen hat. Und am Ende gab es dann auch nochmal ein schönes Mashup, wo man auch wieder sieht, dass auch die Rainbirds mit Blueprint, auf die kommen wir später auch nochmal zu sprechen, kleiner Spoiler.
Interessant, ja.
Genau. Dass der Song auch relativ gut auf den Ärzte-Song passt.
Aha.
Warum auch immer.
Ja, soll vorkommen, ja.
Lass mal über das Album sprechen.
Ja.
Es gab ja eigentlich zwei Alben, muss man ja fast sagen,
obwohl es
das gleiche war.
Ja, genau. Also einerseits Original von November 84 sogar schon. Das war das Debil. Und das war zwischenzeitlich oder jahrelang auf dem Index.
Sagen.
Ja, also 17 Jahre habe ich da richtig gerechnet. Ja, ich glaube schon, ja. 2005 dann aber kam Devil oder Devil, besser auf Englisch gesprochen, als Neuveröffentlichung nochmal raus. Und ja, da hat es dann in den Charts auch gut funktioniert. Deutschland Platz 5, Österreich 22, Schweiz immerhin 77.
Es war so, dass dieses Album, also das erste, das Devil, in 13 Tagen irgendwie aufgenommen wurde, weil es gab eine EP von den Ärzten Uns geht's gut. Und das wurde dann, nachdem das rauskam, von CBS unter Vertrag genommen. Auf dem Album ist dann auch eine Single, sprechen wir auch gleich noch ein bisschen intensiver drüber, auch die Single Paul drauf. Paula heißt da, ist Bademeister im Strandbad um die Ecke, glaube ich, war es.
Ja,
wenn
irgendwie
ich das so
halbwegs
textsicher weiß. Was ich ganz spannend an dem Album fand, dass es, warum auch immer, eine Jungenseite gab und eine Mädchenseite. Es war auch so, dass die Bravo damals schon durchaus aufgesprungen ist, aber irgendwie hat die Bravo da noch nicht so gezündet, wie sie sonst bei vielleicht anderen konnte. Aber sie haben halt viel live gespielt und dadurch sich Fans aufgebaut. Und ich habe noch eine Kassette, wo mir auch damals ein Schulfreund die das Album aufgenommen hatte. Und wenn man die einlegt, das Knistern hört man. Und es gibt jedes Mal, wenn dann die Jungen- oder Mädchenseite aufgelegt wird, den schönen Satz: Ey, du Blödmann, du hast die falsche Seite aufgelegt.
Auf der CD gibt's den nicht, gell? Das ist schade. Ja,
es ist schade, ja. Und und dann gab's halt das Problem, dass eben da ja auch Claudia hat einen Schäferhund drauf ist, nachdem eben dann vorher wegen Geschwisterliebe beim dritten Album dann der Index zuschlug. Und dann haben wir ja auch noch das Schlaflied, was wir sogar schon mal als Hörtipp hatten. Dann hat man gesagt, nein, das wird alles hier, das geht alles nicht ab. Ab sofort nur noch ab 18 und Werbeverbot.
Ja.
Und dann wurde es aber Gott sei Dank wieder aufgehoben, weil man dann festgestellt hat, dass dann doch eine gewisse satirische Form vorliegt. Und ja, es einfach nochmal ein bisschen neu bewertet hat, weil die jugendliche Medienerfahrung sich dann noch etwas geändert hatte. Aber zu Claudia gibt es nochmal eine nette Side-Story, weil da gab es ein paar Fortsetzungen.
Die hat also nicht nur ihren Schäferhund gehabt, sondern das wurde dann eigentlich mit der Claudia alles fortgesetzt. Also da gab es als nächstes Claudia 2 in Klammern Sex mit Pferd.
Also da geht es darum, dass
war nicht
ein Songtitel, aber
weiß ich ja.
Wo aus dem Hund ein Pferd wurde.
Genau, Claudia 3, da ging es dann um den Mann.
Ja, also da hat sie sich dann
und Pferden, genau.
Und dann ist sie irgendwann gestorben.
Ja,
oder war zumindest tot.
Ja, im Teil 95 ist sie tot. Ja,
also es gab jetzt keine echten 95 Teile, aber ja, die Ärzte sind halt einfach doch mit Humor gesehen, Gott sei Dank.
Ja.
Gegründet haben sie sich in Berlin.
Ja, 1982 schon, mit Farin Urlaub, also bürgerlich Jan Vetter, mit Bela B., Jack Felsenheimer und mit Sani, dem Hans Runge, der bis 1986 dabei war.
Genau, also kennengelernt haben sich eigentlich der Jan und der Dirk, also Farin Urlaub und Bela B., in einer Disco namens Ballhaus Spandau, weil wohl dem Gitarristen der Band von Bela die Gitarre gestohlen wurde und dann hat entsprechend irgendwie Farin Urlaub das Ganze auf übernommen, mehr oder weniger. Und dann hat die Band sich aber aufgelöst und dann haben sie die Ärzte gegründet, wo es keinen Grund gab. Ne? Also es war einfach so, oh, nennen wir uns die Ärzte.
Nennen wir uns die Ärzte, passt schon einfach.
Und sie haben dann im September 82 in einem, wie kann es anders sein, besetzten Haus in Kreuzberg ihr erstes Konzert gegeben. Und ja, dann haben sie aber auch ganz seriös über den Berliner Senat Preis gewonnen.
Genau, bei so einem schönen lokalen Rockwettbewerb gewonnen. Und das war immerhin mit 10.000 D-Mark damals.
Genau, und dafür haben sie dann die EP aufgenommen, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Und eben der gute Jim Rakete, den wir ja auch schon ein, zwei Mal hatten, unter anderem auch bei Nena und bei Spliff und so weiter, der hat sie dann zu CBS gebracht. Und bei CBS wollten sie eigentlich eh nur erstmal eine EP aufnehmen, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Dann haben sie aber gesagt, hey, wie wollen wir jetzt mal beeindrucken, nehmen wir ein ganzes Album auf.
Ja.
Und es gibt, das habe ich auch nicht mehr so auf dem Zettel gehabt, einen Film, der so mehr oder weniger eigentlich die Story der Ärzte darstellt.
Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwo nochmal finde und auftreiben kann. Der hieß Richie Guitar und die Person Richie ist der Farin Urlaub. Und im Grunde geht es da wirklich genau um die Story, wie sie sich gegründet haben, wie sie nach dem also Erfolg
die Band halt, ne? Die, also genau, die Band, genau. die sich halt gründet, aber im Grunde Platzhalter für. Und es sind ja auch noch lustige oder sind Leute dabei, die auch aus der Zeit so ein bisschen passend waren. Ne?
Ja, also Nena tatsächlich auch. Oder Plan B. Also ja, das habt ihr wirklich genau. Das ist eigentlich ein Zeitdokument, dieser Film.
Ja, absolut. Absolut. Ja, 85 ging es dann weiter mit dem zweiten Album Im Schatten der Ärzte. Das war dann auch zum ersten Mal in den Charts. Aber es hat dann schon so ein bisschen angefangen mit dem guten Sani, so ein bisschen Stress und Differenzen zu geben. Man hat ihm so ein bisschen vorgeworfen, wenig Einsatz und er ist eigentlich nur wegen der Groupies mit dabei. Das lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. 86 kam eben dann das Album, weshalb es mit dem Index losging, die Ärzte selbst. Und dann hat er der Sani dann die Band auch verlassen oder wurde besser gesagt entlassen.
Ja, könnte man so sagen, ja.
Ist mal die Frage, ob passiv oder aktiv. Und ich hätte jetzt auch gesagt, auch wenn wir jetzt dann erst im Juni 86 und die Geschichte der Ärzte ja noch viele, viele Jahre sehr erfolgreich vor allem weiterging.
Die begegnen uns ja sicher nochmal, oder?
Ja, also auf jeden Fall, die Ärzte sind immer ein spannendes Thema. Also von daher hätte ich gesagt, drücken wir mal oder drückst du mal wieder auf den Knopf und zeigst mal, was kommt.
Das kommt.
Das kommt. Musikalisch eine etwas andere Richtung. Aber dafür war ich ja bekannt, alles ein bisschen bunt durch aufzunehmen.
Du sagst es, ja, wir hatten es hier gerade mit Sheena Easton.
Man hat es jetzt nicht gehört, vielleicht stimmlich, aber...
Ach so, das noch nicht, nein. Du weißt ja, ich bin da immer vorsichtig, nicht zu viele Sekunden.
Ja, also es soll ja auch ein Anreiz sein, zu überraten, wer das dann sein könnte. Also das wäre jetzt, glaube ich, eher so eine 8 von 10, wenn man das, glaube ich, gewusst hätte.
Hätte ich jetzt auch mal gesagt.
Noch schwerer,
weiß
ich nicht.
Ja.
Also die es gewusst haben, herzlichen Glückwunsch.
The Love on Me, im Oktober 88 rausgekommen als Leadsingle vom gleichnamigen Album von Sheena Easton. Ja, USA schon gleich mal Platz 2 und in Deutschland immerhin Platz 26.
Ja. Songwriting war vielleicht nochmal ganz spannend und die Produktion, weil L.A. Reid und Babyface, die ja auch mit Michael und Jermaine Jackson zusammengearbeitet haben, L.A. Reid wurde dann später auch ein großer Guru in der Musikindustrie, also ja, der Song thematisiert die Selbstliebe und innere Stärke, deshalb auch The Lover in Me. Wenn ich mich selbst lieb habe, alles gut. Okay.
Das Video war auch ganz cool, das habe ich auch jetzt mir dann extra nochmal angeschaut und im Hintergrund, oder man weiß es ja gar nicht immer, wer da die Regie geführt hat, aber das war der Dominic Sena und der hat auch California oder auch Swordfish gedreht als Regisseur, also schon ein ganz, ganz guter Name. Und darin ist zu sehen natürlich Sheena Easton, wie sie sich voll auslebt. Den Lover in Me beim Tanzen im Club und beim Singen raushängen lässt, könnte man sagen.
Erinnere ich mich jetzt gerade an Billy Idol Dancing with Myself. Hat aber nichts miteinander zu tun. Also das Album war das 9. Studioalbum. Hatte 5 Singles, also durchaus viele, viele Sachen drin. Und 2 der 10 Songs, die auf dem Album zu finden sind, wurden von Prince, der aber nicht unter Prince, sondern unter Joey Coco Coco produziert hat. Und die hatten davor auch schon mal bei You Got The Look zusammengearbeitet. Also nicht mit The Look von Roxette verwechseln, sondern You Got The Look. Und ja, Love Me war dann für sie eigentlich auch mal so ein kleiner wieder Uplift nach oben.
Ja, weil sie hatte so ein bisschen Pause in den Charts auf jeden Fall. Eigentlich fast 3 Jahre, kann man schon sagen. Aber damit mit The Lover and Me war volles Comeback wieder gesichert. Gold fürs Album. Und einfach, sie hat einfach gezeigt, dass sie nochmal so ein bisschen mit der Zeit gehen kann und eine ganz moderne Musikausrichtung gefunden
hat. Wobei das People Magazine ein bisschen anders interpretiert hat, würde ich jetzt mal
da
so.
Da gibt es unterschiedliche Meinungen, da hast du schon recht.
Ja. Meinungsfreiheit.
Die haben nämlich geschrieben, wer gerne sieht, wie Maseratis zum Schneeräumen eingesetzt werden oder als Filet Mignon zu Hackfleisch verarbeitet wird, dem könnte diese Platte gefallen. Easton liefert eine überzeugende Imitation, Entschuldigung, einer viertklassigen R&B-Sängerin. Also sehr böse, ja.
Naja, sagen wir mal so, ich meine, ich finde der Erfolg, den sie dann doch hatte, straft dann ja doch auch ein bisschen Lüge.
Ja,
ne? Also
ja,
deshalb, vielleicht war das jetzt kein großer China Easton Fan, der das geschrieben hat. Wir hatten über China Easton schon mal in der ersten Folge gesprochen.
Ja.
Da hatte ich nur Augen für dich und for your eyes. Nee, ja doch, im Grunde. Ja, wir lassen es mal so symbolisch stehen.
For your eyes only, you know.
Und da haben wir ein paar Sachen schon erwähnt, eben, dass das damals hier ein James Bond Song war. Aber wir hatten noch nicht erzählt, wie sie denn eigentlich hieß. Und das können wir vielleicht nochmal nachholen.
Ja, bürgerlich hieß sie Sheena Shirley Orr. Aber sie heiratete 1979 einen gewissen Sandy Easton. Die Ehe hielt zwar nur 8 Monate, aber den Nachnamen Easton, den fand sie irgendwie ganz cool und den hat sie dann zu ihrem Künstlernamen gemacht.
Ja, hat ja deswegen auch China Easton. Hat ja noch funktioniert. Ja. Wir hatten es ja eben schon gesagt, ne? Generell hat sie mit Prince gearbeitet, 84 und 88. Und was wir auch immer mal wieder gerne erzählen, Gastrollen in kultigen Serien, da war sie auch mit dabei.
Bei Miami Vice neben Don Johnson zum Beispiel. Ja,
also auch ein schönes Paar.
Aber ja,
glaube ich nicht zusammen, ne?
Ja, nee, nicht, dass ich wüsste. Ja,
okay. Hast du denn gespult, sodass wir theoretisch die vierte Nummer uns anhören können? Musikalisch eigentlich auch eher US-Sound.
Mhm. Ja.
Aber.
Ja, mei.
War aber.
War
vom Erfolg eher anders, ne?
Ja, muss man auch sagen. Ganz interessant. Also, das ist hat wahnsinnig gut in Deutschland funktioniert. Platz 9 im Frühjahr dann erst die Spitzenposition, aber in den USA bestenfalls mal in den R&B-Charts. Es war da auch nur, hat nur für Platz 87 gereicht.
Genau. Und das war, vielleicht sollte man das noch dazu sagen, der Geoffrey Williams. Mhm. Auch einer, der, wo ich behaupte, nicht mehr so in Erinnerung ist, mit eben Cinderella. Ich sage aber, ich glaube, wir packen ihn ja auch mit in die Playliste. Hört ihn einfach nochmal an. Ich glaube, dass er dann wieder kommt, so das jetzt klingen mag.
Ja.
Ihr könnt dann auch nochmal reinhören, weil, und achtet da mal so ein bisschen auf die Bassline des Songs, weil da ist Hall & Oates I Can Go For That so ein bisschen eingearbeitet als Zitat. Ist aber nicht wirklich, was jetzt hier auch die Liner Notes betrifft, in den Credits ist das jetzt nicht erwähnt, aber ja, also so eine leichte Anleihe, wobei ich jetzt stimmlich, auch wenn wir den jetzt gar nicht so gehört haben, mich das an einen anderen Künstler
erinnert. Ja, mich auch sofort, also an den Billy Ocean fand ich, also die haben wirklich eine ähnliche Stimmlage und ja.
Also Hausaufgabe, Playlist anhören und mal gucken, ob ihr auch Hall & Oates und Billy Ocean raushört. Das war vom Debütalbum.
Heroes, Spies and Gypsies ist im März 89 rausgekommen. War aber nicht so ein sonderlicher Erfolg, muss man wirklich sagen. Eine weitere Single war dann auch noch da. There's a Need in Me, die ist gar nicht in die Charts gekommen. Also irgendwie hat das nicht so richtig gut funktioniert.
Nein, es war auch so, muss man der Fairness halber sagen, das war mir jetzt nicht von One Hit Wonder, hat danach ja doch noch mal ein bisschen was geschafft. Also generell wurde er 65 geboren, war Songwriter und Sänger und hat als Sänger bei einer UK-Band, bei
Kalesch,
ich glaube. Warum nennen die sich nicht irgendwie, keine Ahnung, die Ärzte? Das ist ganz einfach. Und da ist er auf jeden Fall den Talentsuchern aufgefallen, hat einen Plattenvertrag gekriegt und ja, musikalisch hört man es vielleicht noch ein bisschen raus, was ihn so beeinflusst hat.
Ja, schon finde ich schon. Also Lionel Richie, James Ingram, Michael Jackson, Chaka Khan auch. Also so in die Richtung ging es auf jeden Fall bei ihm, ja.
Aber es war dann eben so, ne? Es gab dann noch nach Cinderella einen Airplay-Hit, der sich dann auch eher vor allem in Deutschland gut gehalten hat. Und in England und USA ging es dann erst 92 in die Charts mit dem Song It's Not a Love Thing. Lustigerweise war der wiederum in Deutschland nicht platziert. In Deutschland hat er es erst 98 wieder geschafft, mit einer Nummer, die aber eigentlich aus dem August 95 war. I guess I will always love you. Naja, auf jeden Fall. Er hat noch als Songwriter sich nochmal ein paar Credits erarbeitet.
Ja, zum Beispiel für Eternal hat er da relativ viel gemacht. War eben der Co-Songwriter für Whatever Happens auf dem Michael Jackson-Album Invincible noch. Also ja, da war er ganz, ganz fleißig.
Aber bei dem Song Whatever Happens, hier für Michael Jackson, gibt es noch eine spannende Geschichte zu erzählen, weil da spielt und pfeift vor allem noch einer, nicht aus dem letzten Loch, sondern aus dem ersten Loch, mehr oder weniger.
Ja, der hat gar nicht mal auf den Song gepfiffen. Nein, er hat wirklich gepfiffen. Aber es war der Carlos Santana, man glaubt es kaum. Aber natürlich hat er auch Gitarre gespielt, also nicht nur gepfiffen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Carlos Santana als Pfeifer hätte ich jetzt, habe ich noch nicht so wirklich in Erinnerung gehabt. Aber ja, der gute Geoffrey Williams hat insgesamt 6 Alben veröffentlicht und das letzte kam 2011 raus und hieß Yes is the answer. Also von daher auch eine Lebensweisheit.
Ja.
Immer positiv. Und jetzt gucken wir mal.
Sagen wir Yes zum nächsten Lied, meinst du?
Yes. Yes is the next song. Nein, es ist nicht Yes. Voll getroffen hier. Auf dem Beat sozusagen.
Ja. Der Wahnsinn.
Schöne Nummer.
Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, ja.
Da hätte ich gerne. Jetzt lässt er nochmal Tony Carey singen, aber
ja,
wie
ich
er
trau mich
in seinem
nicht.
Zimmer in seinem Zimmer mit Aussicht sitzt und auf den wilden Westen guckt.
Ja, du hast es gut angedeutet. Room with a View heißt der Song. Tony Carey, den wir ja auch schon mal hatten in Folge 32, Teil 2 mit I Feel Good. Da ist er uns schon mal begegnet.
Planet B hatten wir auch mit Why Me. Also von daher Tony Carey, ein Multitalent sowieso. Der Song kam dann im Januar 89 in die Charts, in Deutschland bis auf Platz 3. Mhm. 18 Wochen, goldene Schallplatte auch bekommen. Es gibt auch noch eine Live-Version mit Peter Maffay auf dem MTV Unplugged-Album von 2017. Und obwohl der Song eigentlich so ein bisschen amerikanisch klingt, wir erzählen aber auch, warum der vielleicht extra amerikanisch klingt, war der Song aber jetzt leider in den USA überhaupt nicht erfolgreich, sondern in Deutschland. Und es erklärt natürlich auch, weil es war der Soundtrack zu einer Serie.
Zu einem Dreiteiler von Dieter Wedel, der in der ARD gelaufen ist. Wilder Westen inklusive. Und da wollte man natürlich bewusst sehr amerikanisch klingen. Noch dazu ist Tony Carey ja Amerikaner und hat sich dann gesagt, okay, ja, komm. Passt.
Der auch in Deutschland lebte oder lebt, also deshalb hat das gut gepasst. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch nicht mehr dran erinnert, Wilder Westen inklusive, was war denn das? Das war so eine Geschichte, wo ein Hamburger Meteorologe seiner Tochter eine USA-Reise schenkt und irgendwie durch unerwartetes Mitreisen der Ex-Frau und irgendwie sein Kumpel ist wiederum nicht dabei, gibt's irgendwie Chaos, ich sag mal so eine typische Familiengeschichte, nett erzählt vor allem, und das war das Spannende. Also auf Deutsch gesagt, wurde es nicht ein Traumurlaub, sondern eher ein turbulenter Roadtrip mit vielen Pannen. Und es war halt auch so eine typische, also so eine Satire auf die typischen Pauschaltouristen im Ausland. Und ich fand es immer ganz lustig, wenn man guckt, wer da so als Schauspieler, ob in Haupt- oder Nebenrollen dabei war. Das ist eigentlich ganz lustig zu lesen.
Zum Beispiel unser Bamble-Master, der Heinz Schenk in der Gastrolle zumindest. Der blaue Bock, genau. Ingrid Steger, Udo Wachtfeitel, alle haben da mitgespielt. Ja.
Und das Besondere an dieser Serie war auch noch, dass das mit damals 20 Millionen D-Mark, also auch wenn man es jetzt in Euro immer noch umrechnet, auch, also wirklich, das war bis dato teuerste Fernsehspiel, das die ARD gedreht hat mit unseren Fernsehgeldern, weil, was ja eigentlich toll ist, sie auch an echten und bekannten Schauspielen im amerikanischen Westen, also jetzt nicht hier Studiokulisse und gut, KI und so weiter gab es damals eh noch nicht oder Computer. Das heißt, die waren halt wirklich noch da.
Die mussten rüberfliegen.
Hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt mitgespielt.
Kann man schon machen,
auch
oder?
Als Gast. Ja. Naja, okay. Sagen wir nochmal, du hattest es ja schon gesagt, Tony Curry ist Kalifornier, also das kennt auch den Wilden Westen, inklusive
sozusagen. Könnte man so sagen, ja.
Was haben wir denn nochmal erzählt, als wir ihn über ihn gequatscht hatten, zum Beispiel bei Planet P, dass er Keyboarder bei Rainbow war, dass er dann nach Rainbow 78 nach Deutschland zog, mit Peter Hauke eben Planet P produziert hat, dann aber ein bisschen Stress hatte, dann ist er nach Tutzing gezogen, da wohnt der Peter, der Maffei, hat dann auch einen Soundtrack gemacht, nämlich Bedtime Stories für den Film, in dem Peter Maffei mitgespielt hat, der Joker.
Ja.
Hat dann auch weitere Alben bis 2019 erstmal veröffentlicht, lebt aktuell in der Nähe von Mainz und hat jetzt einmal, ich mache jetzt einfach mal kurz weiter, nochmal ein Remix-Album von Planet P rausgebracht, war dann auch bei einem durchaus auch in der Gegend wohnenden
da hast du recht.
Künstler als Sänger und Klavierspieler dabei.
Beim Leslie Mandoki mit seinen Soulmates, da hat er sich eingebracht, könnte man sagen.
Genau, ist 21 da schon Mitglied und hat jetzt, weil ich jetzt ja vorhin gesagt habe, weitere Alben bis 2019, im Mai 2026 auch ein neues Studioalbum rausgebracht mit für mich zwei interessanten Entdeckungen. A, es ist wieder ein bisschen mehr so im Space-Look, so Raumschiff, also so ein Raumschiff mit einer Person, mit Reisetasche davor, also wie gesagt, so Planet P-Style. Und wenn man in die Liner-Notes reinschaut, ist auch Peter Hauke, also das heißt, die Jungs haben sich wieder vertragen.
Ja, zum Glück.
Alle mögen sich wieder. Also der ist auch mit dabei.
Gut.
Das war die Geschichte zu Tony Curry.
Jo.
Wisst ihr Bescheid. So, du hast gespult, glaube ich.
Als ich
irgendwie wieder zu lange erzählt habe, hast du gedacht, ich spule mal vor und zurück.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, sagen wir so.
Alles gut.
Wunderbar.
Machen wir uns jetzt ein Bier auf? am besten ein Krombacher, oder?
Ja, das würde natürlich sehr gut passen. Ja. Ja, ach, da kommt man ins Schwelgen und Schwärmen.
Ja, wobei,
mit diesem Intro.
Die Werbung hat, glaube ich, noch fast jeder, auch wenn die bis 2010 eigentlich nur so war.
Ja.
Aber der Song ist ja eigentlich von der Thematik
nicht so
ganz was anderes.
Ja, ne? Muss man schon sagen. Belfast Child heißt er, für die, die es noch nicht erkannt haben. Und da geht es um den Nordirland-Konflikt. Insofern kein so wirklich schönes Thema, auch wenn das Intro so wunderbar ist. Gell?
Absolut, aber es war ein sehr erfolgreicher Song, also gerade in UK. Mhm. Heißt auch noch Ballad of the Streets. Mhm. Und was ich besonders finde, ist, es ist hat eine Singlänge von 6,39.
Ja.
Was in der heutigen Zeit irgendwie eigentlich drei Singles entsprechen würde.
Fast, ja, Wahnsinn.
Und es ist weil wir gerne ja so ein bisschen die Rekorde auch nochmal aufführen, die fünftlängste Nummer 1 Hit in England. Weißt du noch, wer so auf oder war ja auf Platz 1 oder Platz 2 sein könnte?
Ja, wir haben ein bisschen recherchiert. Also ich hätte es natürlich spontan nicht gewusst. Aber Platz 1, Meat Loaf, I'll do anything for love. Das ist ungefähr 12 Minuten.
Das hatte ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, dass der Song so lang war.
Ja,
also 12 Minuten hätte ich nicht auf der Uhr gehabt. Aber auch Platz 2 hätte ich auch nicht so auf der Uhr gehabt.
Auch nicht, nee, da sind es 9 Minuten 38. All Around the World von Oasis.
Ja. Du hast das ja gerade schon gesagt, der Song geht über den Nordirland-Konflikt. Es ist auch entsprechend ein irischer Folksong mit eingearbeitet oder auf Basis dessen ist das letztendlich komponiert worden mit neuem Text. She moved through the fair. Und ja, eben beschreibt so die atmosphärische Situation, die damals in Belfast herrschte. Und es ist ein bisschen auch anders als bei U2. Das war eher so, da ging es wirklich um konkretes Event mehr oder weniger. Und die Simple Minds eher die ganze Situation, haben entsprechend auch wie die Flöte, aber auch so bei den Drums, das entsprechend eingearbeitet. Und auch im Video sieht man so Schwarz-Weiß-Sequenzen, ne, wo man die Bandmitglieder, aber auch Kinder, Arbeiter und Impressionen aus Belfast
sieht. Ja, kann mich erinnern auch, ja.
Die B-Seite ist auch noch etwas, was total interessant ist, weil für mich auch ein total schöner Song.
Auch mit einer politischen Aussage gewissermaßen. Das war nämlich Mandela Day, als Gedenken an den 70. Geburtstag von Nelson Mandela. Haben sie das auf die B-Seite gepackt und beim Tribute-Konzert im Juni 88 hatten sie den Song ja auch schon aufgeführt.
Ja. Ja. Das Album Street Fighting Years, also auch so ein bisschen Themenbezug in die Richtung, war in Deutschland und in der Schweiz und in England auf Platz 1 und hat sich relativ stark von dem Vorgängeralbum Once Upon a Time unterschieden, weil ja musikalisch eben mehr so Soul-Gospel-Einflüsse, auch mehr atmosphärische Songs. Und für mich ist es ein echt geiles Album, muss ich einfach sagen.
Ja, total. Also es ging teilweise schon so ein bisschen in diese akustische Folk-Richtung, haben viel mit Fretless Bass gemacht, mit Slide-Gitarre, mit Akkordeon gearbeitet. Ja, die Texte waren insgesamt ein bisschen politischer und nicht mehr ganz so auf sich selber blickend und spirituell. Also beispielsweise auch so Themen wie die Poll-Tax, die sogenannte, das war so eine fixe Kopfsteuer, die zu bezahlen war, Soweto in Afrika. Also die haben keine Berliner Mauer auch, also verschiedenste Themen wirklich angesprochen und insofern sehr politisch.
Ja. Auch weil sie eine, wie du ja weißt, eine schottische Band ist, haben sie es, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Zettel, ne? Es gab irgendwann mal ein britisches Atom-U-Boot vor Schottland.
Ja.
Das war auch ein Thema und weil du ja gerade auch hier im Grunde das Apartheid-Thema angesprochen hattest, ist auch ein Cover von Peter Gabriel, Biko mit drauf.
Ja.
Also das haben sie entsprechend sehr stark verarbeitet und von den Singles ist noch, finde ich auch super geil, This Is Your Land mit Lou Reed. Der eigentlich nur so ganz dezent spricht, das macht extrem viel aus.
Ja.
Also es ist richtig geil. Und liegt vielleicht auch daran, dass der gute Trevor Horn und Stephen Lipson an dem Album gewerkelt haben. Wir hatten die Simple Minds schon zweimal in Folge 7 und in Folge 39. Deshalb hätte ich gesagt, wir wissen nochmal, dass es eine Band aus Schottland ist. Und dass wir irgendwann nochmal über Don't You mit Sicherheit sprechen, jetzt haben wir Belfast Child gehabt und deshalb hätte ich gesagt, dass wir weitermachen. Es gab 25 nochmal ein Live-Album, Live in the City of Diamonds, weil sie weiter live unterwegs sind. Irgendwann muss ich sie mir auch, glaube ich, nochmal geben.
Mhm.
Aber jetzt sind sie gerade in Australien, Neuseeland, das ist mir jetzt so.
Ist zu weit, oder?
Dauert mit der U-Bahn etwas zu lange.
Ja, könnte sein.
Deshalb machen wir den nächsten Song, bevor wir zu den Simple Minds gehen.
Oh. Reggae Beat.
Ja. Aber ein sehr schöner, cooler Song, finde ich.
Ja, also total.
Auch etwas, was, glaube ich, keiner mehr so wirklich in Erinnerung hat, was schade ist, weil es wirklich gut ist.
Wir haben ja andeutungsweise die Stimme schon gehört. Es geht um Fine Time von Yes.
Es war die dritte Single aus ihrem Album, aus dem Debütalbum Wanted. War musikalisch, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, wenn man sich überlegt, die anderen zwei Songs, die vorher rauskamen, waren alle ein bisschen anders. Das ist jetzt doch eher Reggae-Style und Text beschreibt so eine zerbrechliche Beziehung. Aber wie gesagt, ich finde den Song wirklich, es ist jetzt keine Clubnummer logischerweise.
Nee, aber das so hat sie ja davor auch schon gemacht mit The Only Way's Up und Stand Up For Your Love Rights. Also insofern kann man doch auch mal eine andere Seite von sich zeigen.
Erschienen ist es über Big Life Records. Da kann man auch ein bisschen was erzählen, weil das war nicht einfach nur so ein Label. Also,
ein Label,
war ein cooles Label.
Ja, wirklich ein cooler Gründer, der Gordon, Spitzname Jazz Summers war das.
Weil man betonen muss, Jazz nicht wie Sie Jazz.
Sondern wirklich wie der Stil, genau. Und der hat einige coole Projekte damals an Bord gehabt. The Orb, Cold Cut, Dallas Soul, nur um ein paar zu nennen. Und später dann auch Bands gemanagt wie The Verve, die Scissor Sisters, Snow Patrol, die Klaxons. Also der Mann hat irgendwie ganz guten Geschmack, muss ich sagen.
Absolut, ja. absolut. Wir haben ja gesagt, das ist das Debütalbum gewesen, das Wanted, mit über 600.000 verkauften Einheiten allein in UK. Verschiedene Produzenten, eben natürlich Cold Cut mit The Only Way Is Up, aber auch Mark Bryden, Robert Gordon, The Beatmasters, die ich übrigens sehr, sehr geil finde. Ne? Und ja, du hattest gerade schon die zwei großen Hits genannt, The Only Way Is Up, Stand Up For Your Love Rights. Also das war, ich sag mal so, mit Sicherheit auch der Treiber. Wir haben aber über die Künstlerin selber noch gar nichts erzählt. Das wollten wir vielleicht kurz noch nachholen.
Ja, sie ist Jahrgang 1960, ist in London geboren als Jasmine Evans, begann ihre musikalische Karriere Ende der 70er Jahre als Sängerin der Band Biz erstmal. Und dann hat sie gesagt, ich sehe auch noch, glaube ich, ganz gut aus.
Ja, kann man sagen.
Kann man so sagen, ja. Hat dann vor allem erstmal als Model gearbeitet. Aber ja, die Musik hat ja einfach immer was bedeutet. Und so wurde sie 1987 Mitglied von Cold Cut. Und mit denen zusammen, da ist sie zum ersten Mal wirklich in Erscheinung getreten, hatte sie dann den Hit Doctor in the House.
Ja, genau, das hat man ja auch schon mal bei uns. Und dann, ja, ab 88 hat sie gesagt, so, mach ich auch ein bisschen Solo. Dann aber auch ein bisschen eine ruhigere Phase gehabt von 90 bis 92. Dann kam das Album One raus. Mhm. Das war 93, waren immer noch mal zwei Hits in Deutschland mit dabei. Aber dann wurde es dann doch ruhiger und ja, jetzt hat sie sich, glaube ich, eher für ein Fine-Time-Leben entschieden.
In Spanien ist sie also. Und hat sich sehr stark dem christlichen Glauben zugewandt und es ist wirklich ziemlich selten, dass sie noch Auftritte macht. Manchmal leiht sie ihre Stimme noch anderen Künstlern, aber auch das kann man an einer Hand abzählen, so ungefähr, ja.
Also ist ja auch okay. Also ich glaube, das klingt nach einer, wie gesagt, Fine Time für sie und dann finde ich das auch fein für sie.
Sind wir auch fein damit.
Jetzt haben wir es genug fein. Jetzt machen wir Nummer 8 hier, würde ich mal vorschlagen.
Ja.
Yeah. Lost in a Dream.
Lost in a Dream. Traumhaft. Geile Nummer, Straight Up von Paula Abdul.
Ja, kam im November 88 raus, in Deutschland ein bisschen später, weil man erstmal den Erfolg in den USA auskosten wollte, da wirklich Platz 1, Doppelplatin und richtig, richtig groß. Mir ist natürlich neben der süßen Stimme von Paula auch der Synthi-Trompetenklang, also das war kein echter Bläsersatz, das war ein Synthi-Bläsersatz aus dem D50. Ja, war ein schönes.
Hast du so einen auch schon mal rausgezaubert aus dem D50?
Ja, ich bin nicht so der Brass-Sound-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kenne die Synthis von den Rolands auch am D50. Ja, das klingt sehr stark danach. Wir hatten vorhin ja schon mal ein Video angesprochen, wo man sagen sollte, wer das gemacht hat und was der noch so gemacht hat. Das sollte man bei Straight Up, glaube ich, auch tun.
Ja, es ist gewesen der David Fincher. Den dürften viele kennen von Alien 3, von 7, von Fight Club, also von wirklich großen Kinoerfolgen. Das Video ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten und glänzt natürlich auch mit bisschen choreografisch wichtigen tänzerischen Szenen und darum hat sich die Paula Abdul gekümmert und dann auch den Erfolg gewissermaßen eingeheimst, denn das Video hat bei den MTV Video Music Awards 89 gleich 4 Preise abgesahnt. Bestes weibliches Video unter anderem, beste Choreografie, beste Regie und bestes Tanzvideo.
Aber war ja auch so, weil die gute Paula kann das ja auch, ne?
Ja, war.
Also war das jetzt nicht so
nicht so verwunderlich.
Da was mich eher verwundert hat, war, also ich hatte ehrlich gesagt das Album jetzt selber, ich habe es auch nicht, Forever Your Girl.
Nee, ich tatsächlich auch nicht, nee.
War in den USA auch Platz 1, auch in UK Platz 3, Deutschland ja nur 24. Aber was mich beeindruckt hat, wie viel Einheiten Wahnsinn, das verkauft hat. Das ist so ein Album, das, wie gesagt, eigentlich man auf dem Zettel haben müsste. Genau. Alle reden von, keine Ahnung, Thriller und sonst was, aber über Paula Abdul redet keiner so richtig.
Forever Your Girl kratzt inzwischen an der 20-Millionen-Marke. Das ist schon echt Wahnsinn. Und das war das meistverkaufte Debütalbum der 80er Jahre in den USA.
Ja. Hat aber auch ein bisschen Anlauf gebraucht.
Ja, das kommt manchmal vor. Im besten Hause kommt das vor. Also es war wirklich das Album auch mit der längsten Wartezeit, bis es dann mal Platz 1 in den USA erreicht hat. Es hat nämlich 64 Wochen gedauert nach der Veröffentlichung, bis dann die Number One geklappt hat.
Und das dann aber 9 Wochen. Und das erklärt natürlich auch, warum das dann am Ende so viel verkauft hat, weil es hat ja dann irgendwie immer zugelegt, mehr oder weniger. Ja, und ist einfach schon echt respektvoll. Es waren aber auch noch weitere Nummer 1 Singles dabei. Also es ist auch etwas, wo man sagt, hat auch nicht jeder.
Nee, also Forever Your Girl, der Titelsong dann eben noch, dann Cold Hearted und Opposites Attract auch. Und das hat jedes Mal für Platz 1 in den USA gereicht. Und das war dann auch wiederum das erste Debütalbum, was 4 Nummer 1en hatte.
Also,
also Wahnsinn, ja.
Und vor allem, wenn man bedenkt, dass Paula Abdul ja eigentlich als Sängerin, und das ist jetzt gar kein irgendwie Schlechtreden oder sowas, eher unerfahren ist. Sie hat das dann eigentlich auch sehr clever gemacht. Sie hat dann eben mit verschiedenen auch Produzenten gearbeitet, um ihren Gesang weiterzuentwickeln. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, die Amis kaufen jetzt, was musikalisch betrifft, ja jetzt nicht irgendwie sonst was für ein Kram. Also zumindest damals auf jeden Fall hat das schon auch, also das hat sie alles solide gemacht. Und jetzt sollten wir auch wirklich mal über sie sprechen, vor allem wo sie herkommt und was sie dann auch für eine Ausbildung oder was sie alles gemacht hat.
Ja, gerne. 1962 in Kalifornien geboren, der Nachname Abdul, ich spreche ihn jetzt mal bewusst ein bisschen östlich, nahöstlich aus, weil der Papa, der stammt aus Syrien. Und sie war schon immer großer Tanzfan und hat sich in verschiedenen, also auch wirklich großen Teams als Cheerleaderin auch hingestellt, war dann da schnell auch so die führende Cheerleaderin, die dann praktisch die Choreografien mitentwickelt hat. Also es hat wahnsinnig gut für sie funktioniert, in diese Richtung zu gehen. Sie wurde dann für verschiedenste Stars auch die Haus- und Hof-Choreografin, zum Beispiel in der Jackson-Familie hat sie sich sehr breit gemacht, also zum Beispiel für das Video von Torture, von den Jacksons selber. 4-mal hat sie für Janet Jackson viel gemacht,
Da wollte ich gerade sagen, weil gerade bei Janet Jackson war ja auch extrem die Choreografie auch ein wesentlicher Punkt
total,
in den Videos.
Ja.
Ne? Also, oder irgendwelche, vor allem, wie gesagt, Jackson ist ja generell mit Massen Leuten, die da irgendwie synchron tanzen.
Ja,
also es
ja.
war schon geil. Und für mich irgendwie ganz schön, auch Duran Duran war
dabei. Ne? Also, hat mich auch ein bisschen gewundert. Fand ich ganz interessant, als ich das nachrecherchiert habe.
Aber sie hat nicht nur für Künstler im Musikbereich. Sie hat auch für Filme Choreografie letztendlich
beispielsweise
gemacht.
Beispielsweise für American Beauty, Jerry Maguire oder für den Oliver Stone-Film über die Doors.
Das heißt, also ihre Musikkarriere ging aber eigentlich auch eher kurz davor los, ne? Im 88, im Mai 88 ihre erste Single Knocked Out veröffentlicht. War dann auch entsprechend auf Tour und was aber vielleicht noch spannender ist und vielleicht den Leuten mehr in Erinnerung sieht, war dann auch 2002 und 2009 als Jurorin bei American Idol, Idol mit dabei und hat dann 2004 nochmal das Genre gewechselt.
Ja, kann man so
kreativ,
sagen.
Kreativ, aber anders kreativ.
Ja, hat ein eigenes Label gegründet, Energy heißt es, also mit INN vorne geschrieben im Jahr 2004 und arbeitete seitdem als Schmuckdesignerin.
Ja. Aber Auszeichnungen hat sie für die Musik bekommen.
Ja.
Und das war nicht so wenig.
Nee, 2 Emmy Awards, 1 Grammy, 6 MTV Awards und einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, weil sie eben auch im Filmbereich so viel
gemacht hat. Also von daher wirklich ordentlich. Interessant finde ich noch, ein bisschen Boulevard müssen wir ja auch hier loswerden.
Ja.
Ne? Sie war 92, hat sie den Emilio Estevez geheiratet. da denkt man jetzt so,
wer ist denn das nochmal?
Irgend so ein Mexikaner?
Na, schon Schauspieler, aber vor allem der Bruder von Charlie Sheen.
Ja, genau. Und das habe auch nur so 2 Jahre gehalten. Mhm. Dann hat sie sich 96, also auch so eine gewisse Rhythmik, mit einem Modedesigner, gut, wahrscheinlich, weil sie dann schon ihre Schmuckkarriere vorbereiten wollte.
Genau.
Hat sich aber dann 99 auch schon wieder entscheiden lassen.
Ja, also, da hatte sie nicht ganz so viel Glück mit der Liebe, sagen wir mal so.
Aber egal, es ist einfach mal positiv denken und schöner Song, schöne Choreografie. Und guck mal, ob der nächste Song auch so eine tolle Choreografie aufweist. Schauen wir mal. Da läuft gerade was rückwärts.
Ja, unter anderem. Das ist ja ganz was spezieller Mix.
Hast du in die falsche Richtung gedrückt.
Ich glaube auch.
Just Be Good To Me.
Yo, das ist da mit drinnen, gell?
Ich wollte gerade sagen, es ist aber nur einer der Songs, die in dem The Official Bootleg Megamix drin sind, der im März 89 rauskam, allerdings nur in Deutschland, dafür da aber auch in den Charts war, auf 33. Und lösen wir mal kurz auf, Just Be Good To Me, Just The Way You Like It, Broad Love, The Finest und No One's Gonna Love You sind in diesem Bootleg-Mix zu hören. Logischerweise gibt es kein Album.
Ja.
Und das war, haben wir denn überhaupt gesagt, welche Band das war?
Die SOS-Band.
Ja, genau. Die aber vorher anders hießen.
Ja, mei, das kommt vor in den besten. Die hießen, weil sie, oder einfach weil sie erst einen anderen Namen haben wollten, also Santa Monica. Sie hatten dort nämlich so ein geiles Konzert gespielt und dann haben sie sich nach der Stadt benannt einfach.
Ja, aber dann haben sie doch gedacht, wir haben den Sound of Success und deshalb wurde es die SOS-Band. Und ihr könnt auch nochmal reinhören, wir hatten konkret zum Song Borrowed Love in Folge 15 schon mal gesprochen. Da haben wir auch mal erzählt, was sie alles für Hits hatten, die aber letztendlich auch alle jetzt in diesem Megamix zusammengewurschtelt sind. Sie hatten vor allem in der Zusammenarbeit mit Jimmy Jam und Terry Lewis, die vorher bei The Time waren und dann für Janet Jackson, Boyz II Men und Usher viel gemacht haben, ihre erfolgreichste Zeit, sind dann jetzt aber, ja, also was haben wir so, was ihre aktiven aktiven Zeiten betrifft, ein bisschen ruhiger geworden. Die letzte Single kam 2014, sind aber durchaus immer noch mal auf Tour, also natürlich eher in den USA unterwegs, also von daher, cooler Sound auf jeden Fall, ne?
Ja,
also muss man sagen, kann man sich immer mal wieder anhören.
Ich mochte die auch immer,
Wer coole, funky Synthie-Bässe hören möchte, sollte sich die SOS-Band mal anhören.
Sollen wir mal weitermachen?
Ja, wir haben noch zwei jetzt, ne? Habe ich mich richtig mitgesehen?
Zwei, sehr gut.
Two to go. Ja.
Super.
Mega.
Die Stimme ist cool, gell?
Ja, ich gebe ja zu, ich muss jetzt mich emotional etwas zurücknehmen, weil ich halt echt großer Jeremy Days-Fan bin einfach. Und ich weiß nicht warum, es gibt so manche Bands, bei denen ich irgendwie alles, warum auch immer, also vielleicht nicht alles, aber irgendwie doch.
Das löst was bei dir aus.
Weiß ich nicht, ne? Es ist einfach, irgendwie, das trifft mich und daraus muss ich einfach sagen, die Jeremy Days, entsprechend habe ich die auch, weil sie auch live einfach so geil sind, 7-mal
Wahnsinn,
gesehen. Ja. Also es war wirklich so, dass ich wirklich von 89 bis 95, also eigentlich zu jeder, kommen wir gleich dazu, Album-Release-Geschichte sie gesehen habe und dann 22. Und ich habe sie als Vorgruppe von INXS 91 gesehen und da kann ich mich noch dran erinnern.
Geile Sache.
Auch da waren sie eben Vorgänger von INXS in der Olympiahalle. Und natürlich, meisten waren halt eher so INXS-Fans und war halt dann, wie es bei Vorbands oft so ist, die Stimmung so träge irgendwie.
Ja, ja.
Und ich weiß noch, wie sie gesagt haben, hey, wir reißen uns hier den Arsch auf, also so sinngemäß, jetzt könnt ihr mal ein bisschen mitmachen. Das fand ich echt super geil, die Ansage, weil ich will jetzt nicht sagen, gerade mal beim Münchner Publikum muss man ja auch mal so ein bisschen, kann ein kleines Trittchen in den ins Hinterteil nicht zu schaden. Und wenn ich jetzt gerade schon weitere Stories erzähle, ich habe sie 22 eben gesehen und da hat der Dirk Darmstädter, also der Sänger der Band, auch gerade zu der Nummer eine, finde ich, lustige Story erzählt, die aber, wie ich sie jetzt nochmal, ich sage jetzt mal, recherchiert habe, auf der Bühne anders klang, als es wohl in Wirklichkeit war. Also vielleicht hört ja auch einer von der Band zu. Wir freuen uns, wenn ihr uns dann aufklärt, wie es wirklich war. Also ich habe so verstanden, dass es so war, die waren bei Universal unter Vertrag, damals hier noch mit Tim Renner als ihr Labelchef. Und der hat gemeint, hey, mach doch auch unbedingt einen Auftritt bei der ZDF-Hitparade. Das war doch bei den Rainbirds Blueprint ganz toll und so weiter und so fort. Und dann haben sie das auch gemacht. Dirk hatte so erzählt, das hat bei ihnen aber nicht funktioniert. Danach sind sie eigentlich gefallen. Und ich habe das irgendwie nochmal nachrecherchiert. Bei den Rainbirds war es so, dass Blueprint im August performt haben und das da wirklich keinen Impact hatte, weil die Single schon zu lange draußen war. Die Jeremy Days waren im April 89 da, übrigens zusammen mit David Hasselhoff, Looking for Freedom, wobei der nur als Mats eingespielt wurde. Und danach sind sie dann doch sogar nochmal gestiegen. Also sei es wie sei, ich glaube einfach, obwohl sie den Auftritt total perfekt hingekriegt haben, aber es war halt Playback und sonst wie was. Und deshalb, sie sind halt eine Liveband und da macht es halt einfach Spaß, die zu sehen. Also deshalb kann ich wirklich nur... merkt man, dass ich sie mag?
Ja, schon. Die Jeremy Days. Und genau, Brand New Toy war das, ja. Und das
haben wir gar nicht gesagt, wie das Song
ist. Die zweite Single war das vom Debütalbum The Jeremy Days.
Ja, genau. Das hat es auf Platz 18 geschafft. Produziert wurde es auch von Personen, die musikalisch eigentlich auch mit diesem Sound was zu tun hatten.
Passend irgendwie, gell? Vom Clive Langer und vom Alan Winstanley. Die wiederum kann man in Verbindung bringen mit Elvis Costello und Lloyd Cole.
Ja, aber auch noch mit zwei anderen, die man jetzt vielleicht so in der Verbindung gar nicht gedacht hätte.
Nein, nämlich mit David Bowie und Mick Jagger. Die haben ja Dancing in the Streets gemeinsam gemacht. Und da waren hatten die beiden auch ihre Hände im Spiel.
Ja, genau. Aber dann später Hot House Flowers, Aha Lifelines haben sie noch gemacht. Also das waren dann die Jungs, die das Album, glaube ich, auch so musikalisch schön gefärbt haben. Es gab noch eine weitere Single, Are You Inventive, die war sogar auch in den Charts. Ja. Das war die erste auf 55. Und ja, also die Band kommt aus Hamburg, vielleicht mag ich es auch deshalb so. Irgendwie so mein Hamburg-Feeling auch irgendwie vorhanden.
Ja, absolut. Ja. 87 wurden sie dort gegründet, aber der Dirk Darmstädter und der Christoph Maria Kaiser, die haben schon seit 85 gemeinsam Musik gemacht. Dazu kamen dann bei den Jeremy Days noch der Louis Oberlander und der Jörn Christoph Heilbut, sowie der Drummer Stefan Rager. Und der kannte den Christoph Maria Kaiser schon aus seiner Schulzeit in München. Und so sind sie dann aber allesamt in Hamburg gelandet gewissermaßen und haben da den Erfolg gesucht.
Genau, und am Anfang hießen sie aber The Real McCoys. Also muss man auch aufpassen, es gab ja dann noch den, aber es war ja dann eigentlich später.
Später,
MC Saar and The Real McCoy. Oder
da dann war der Name wieder McCoy. Frei, oder?
Ja, aber Gott sei Dank, sie sind bei den Jeremy Days dann ab 87 geblieben. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war eigentlich bei jedem Album, das sie veröffentlicht haben. Entsprechend war ich natürlich eben bei The Jeremy Days dabei, als erster Album, dann das zweite Album ist Circus Head. Give It a Name kann man dann zum Beispiel mal sich anhören. Das dritte Album, Speak Easy, Good Morning Beautiful, Life Tells a Different Story. Also wie gesagt, gibt's mega geile Songs. Das vierte Album kam 94 raus, Reinvent Yourself. Da ist zum Beispiel Under the Gun, auch eine tolle Nummer. Das fünfte Album, das war dann ein Wechsel. Da sind sie dann zu Motor Records gegangen, weil da auch der Tim Renner dann hingegangen ist. Punk by Numbers. Haben dann auch noch eine Tour gespielt, beziehungsweise auch ein Live-Album rausgebracht. Dann waren sie aber erstmal 96 haben sich dann erstmal aufgelöst, aber, und das finde ich auch cool, sie haben zu besonderen Anlässen sich immer mal wieder vereint und
Das hat natürlich super gepasst. 2003 gab es ein Festival um dem FC St. Pauli Unterstützung zu gewähren. Rettet den FC St. Pauli. Und da haben sie gespielt und da sind die ganzen Gelder in den Verein dann praktisch geflossen.
Ja. Dann war trotzdem ein bisschen Pause, haben sich dann aber 2019 offiziell, allerdings ohne den Christoph Maria Kaiser, sozusagen zu einem Reunion-Konzert zusammengefunden in den Hamburger Docks, das ausverkauft war. Und das war dann auch so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, boah, scheinbar mag man uns dann doch noch. Und dann gab es weitere Touren. Es gab auch dann 22 ein Album Beauty in Broken, das dann auch in Deutschland nochmal auf 21 kam. Ja. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, also ich habe ja eben die Jeremy Days so als wie soll ich sagen, Brandmark in mir. Aber konkret auch Dirk Darmstädter, der ist nämlich als Solokünstler 96 damals zu MCA gewechselt oder beziehungsweise gekommen. Und das war, als ich da irgendwie auch so gerade hier grün hinter den Ohren angefangen habe, da zu arbeiten. Und da gab es das Album, also ich habe es noch in der Version Cassidy, aber jetzt heißt es irgendwie Me and Cassidy. Und das war so irgendwie mein Sommer-Soundtrack für Hamburg. Ja. Und vor allem, ich finde es, ich glaube, das machen wir als Hit-Tipp. Chemicals Talking ist einfach großartig. Mhm. Und er hat ja danach auch sich noch als Labelchef wirklich coolen Namen gemacht.
Ja, ne? Mit einem durchaus bekannten Label, nämlich Tapete Records, zusammen mit dem Gunter Buskies 2002 gegründet. Und das war einerseits sehr berühmt für diesen Deutsch-Pop, Indie-Pop, könnte man sagen, aber auch internationale Gäste.
Und wir haben hier Lloyd Cole, ne?
Genau, beispielsweise. Lloyd Cole beispielsweise oder Robert Forster.
Ja, ja. Die anderen, es waren ja insgesamt mehrere, aber jetzt, ich glaube, nennenswert vor allem nochmal der Christoph Mia Kaiser, der hat sich dann eben in Sachen Filmmusik, ne, denke ich mal so ein bisschen hier an Reinhold Heil, der ja auch dann eine zweite Karriere erfolgreich gestartet hat. Unter anderem hat er hier, also jetzt der Christoph Maria Kaiser, Crazy oder Mädchen 2 und diverse Tatortmusiken gemacht, also schon auch cool. Der Louis Oberlander, manchmal heißt er Lander, also das je nachdem, hat vor allem Musik für Werbefilme gemacht, aber auch als Musikproduzent und dann für Bernd Begemann. Und ja, lebt jetzt wohl in Los Angeles als Schauspieler.
Nicht schlecht.
Also auch ein nettes Leben. Also wie gesagt, Jeremy Days, seht es mir nach, dass ich da meine Emotionen positiver Art nicht ganz zurückhalten konnte. Aber ich mag die einfach.
Wir kommen zur letzten Nummer.
Nummer 11. Wenn wir eine Fußballmannschaft wären, wäre das jetzt wahrscheinlich ein Stürmer. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis da was kommt.
Dann hören wir hiermit schon auf. Aber es war ein typischer Sound schon mal für Simply Red. In dem Fall It's Only Love.
Ja, das war die erste Single aus dem Album A New Flame, kam im Januar 89 raus. Und wissen vielleicht also nicht alle, deshalb erzählen wir es auch euch nochmal, damit ihr es vielleicht auch nochmal selber parallel hören könnt, ist eine Coverversion von einem Menschen mit einer sehr tiefen
Wahnsinnsstimme. Barry White. Und der hat einen Song rausgebracht, It's Only Love, aber hinten dran noch Doing Its Thing. Das ist schon 1978 auf seinem Album The Man erschienen und war als Single, aber nur als B-Seite nur veröffentlicht.
Ja.
Also gar nicht so wahnsinnig bekannt, aber doch.
Aber hat so den typischen Aufbau Barry White am Anfang erzählt er so ein bisschen hier mit so einer tiefen Stimme. So tief kommt kein Mensch runter irgendwie. Das ist so.
Du annähernd.
Nee. Also ich möchte mich auch überhaupt nicht anmaßen, an Barry White heranzukommen. Das ist einfach, einmal warme Wohlfühlpackung.
Ja.
Wer hat denn das Ganze produziert?
Der Stuart Levine. Und der hat in den 80er Jahren praktisch erstmal alles für Simply Red produziert, bevor sie dann in den 90ern gewechselt sind. Ja, und textlich geht es in It's Only Love auf jeden Fall, dass man nicht Angst vor der Liebe haben sollte.
Ja.
Und das kann ich unterstreichen. Also.
Don't be afraid to touch me, babe.
Yeah.
Ach ja. Naja. Es gab auch, apropos Liebe, es gab auch noch einen Valentine-Mix.
Ja.
Aber das habe ich nicht verstanden, weil das war eigentlich eher so ein Club-Mix.
Das war eher ein Club-Mix, aber sie haben sich eben gedacht, die Single erscheint im Januar, Valentinstag ist im Februar. Da könnten wir doch einen Valentines-Mix machen.
Ja, warum nicht? Kuscheln im Club.
Ja, Engtanzpartys haben wir schon lange nicht mehr besprochen.
Ja,
gell?
aber hab ich anders. Also hätte ich jetzt nicht in so einem Großraum diesen Ding mir vorgestellt. Genau, drittes Studioalbum, New Flame. 5 Millionen Mal verkauft, Platz 1 UK, England, Platz 1 England, Was habe ich gesagt?
UK, ja, passt. Also Großbritannien, ja.
Ich sollte wir sollten nie mehr als 10 Songs machen. Ich bin ab dem 11. bin ich nicht mehr geistig zurechnungsfähig. Ja, in Deutschland war es auf Platz 2, Österreich genauso. Und 2 und 2 macht 22. Und so hat das dann entsprechend in den USA für Platz 22 gereicht. Ja, typischer Soul-Pop-Sound, Funk, Reggae, Jazz, klassischer Soul. Und es gab noch ein paar andere durchaus erfolgreiche Nummern auf dem Album.
USA nämlich Nummer 1, If You Don't Know Me By Now. Das hat super funktioniert. Dann Titelsong A New Flame war auch immerhin Platz 17 in England. Und You've Got It auch noch in England platziert.
Und weil du es gerade gesagt hast, die Nummer 1 in den USA, If You Don't Know Me By Now, war auch ein Cover aus den 70er Jahren.
Ja, von 1972 von der Band Harold Melvin and the Blue Notes. Die waren jahrelang ganz groß dabei, ja. Muss man schon sagen.
Wir hatten den guten Mick Hucknall mit seinen roten Haaren, weshalb er auch dann gerne Red genannt wurde und zusätzlich Manchester United-Fan waren, die ja auch in Rot spielen, schon in Folge 29 zu The Right Thing gesprochen. Deshalb hätte ich gesagt, hört da nochmal rein. Vielleicht nur so kurzer Abriss. Das Rot hat auch bei dem Bandnamen immer mal eine kleine Rolle gespielt.
Ja, das ist wirklich nett.
Final entstand es dann aber wohl mit Simply Red bei Vertragsverhandlungen. Vielleicht noch kurz die erste Single. Weißt du noch, welche das war?
Ja, das war Money's Too Tight to Mention. Das war im Juni 85 schon, ja.
Und dann hatten sie auch noch mit Holding Back the Years in den USA nochmal eine Nummer, oder schon die erste Nummer 1. Also so gesehen war es eine Wiederholung. Und eins ihrer meistverkauftesten Alben, das war Stars 91. Das war in UK sogar vor Michael Jackson, Dangerous. Und vielleicht nochmal so erwähnenswert, ab 2003 gab es dann ein eigenes Label, nämlich simplyred.com, wo sie dann Home veröffentlicht haben. Und dann war es immer so, dass sie irgendwie zwischendrin immer mal wieder aufhören wollten und dann irgendwie, ach, einen mache ich noch. Und dann haben sie 2023 Time als letztes Studioalbum bis jetzt veröffentlicht. Und haben dann 25 nochmal eine richtig große Live-Tour gespielt.
Das hat natürlich auch super gepasst. Das war das 40-jährige Bandjubiläum. Da waren sie wirklich weltweit nochmal auf Tournee und haben sich gesagt, ja, komm in Santiago, da lassen wir die Fernsehkameras mitlaufen und nehmen alles auf komplett und bringen dann ein Live-Album auch nochmal.
Und das kam jetzt erst vor kurzem raus, nämlich im Juni 2026, also sehr aktuell, zeitgemäß. Und wir haben sozusagen einen schönen Bogen von Ende 88, Anfang 89 sozusagen bis heute geschlagen.
In die Jetztzeit.
Ja, und wir sind zeitlich, glaube ich, auch so halbwegs in time, um euch jetzt nicht, also ich
heute bin haben wir es gut gemacht.
Aber ich bin ein bisschen angeschwitzt, muss ich sagen. Also
ist ein bisschen warm.
Genau. Und deshalb hätte ich jetzt gesagt, lass uns jetzt mal uns eine Abkühlung gönnen. Wir machen nochmal Simple Minds, Belfast Child an. Aber ich habe keinen Krombacher zu Hause. Also tut mir leid.
Mist, ja, okay, nee.
Wasser oder sowas tut's auch.
Völlig in Ordnung.
Ich Sünder.
Ja,
ganz viel Wasser trinken. In diesem Sinne, wir trinken Wasser, ihr auch und hört vor allem den Podcast, hört die Playlist.
Ja.
Seid weiter uns treu, folgt uns, kommentiert, seid dabei und freut euch auf die nächste Folge, die
wieder was Besonderes.
Was Besonderes ist. Mm-hmm.
Ja, kann man so sagen. Mehr verraten wir jetzt noch nicht.
Wie immer bei uns. Alles ist besonders. In diesem Sinne. Macht es gut.
Ciao.
Tschüss.